Guten Morgen. Wir haben in den letzten 3 Wochen so eine kleine Serie gestartet. Da ging es Johannes 6, die Vermehrung des Brotes mit den großen Prüfungen, wo Jesus seine Jünger prüft, ob sie glauben, dass er dieses Problem lösen kann, 5000 Männer zu speisen. Und da waren verschiedene Prüfungen. Die Prüfung erstmal, kann Jesus dieses Problem lösen? Die Prüfung war, bringen Sie es überhaupt zu Jesus? Und dann war ja diese 5 Gerstenbrote waren das ja und 2 Fische. Und das zu Jesus zu bringen, wo die Welt oft drüber hat, mangelhaftes reicht nicht. Und Jesus kann da mehr als 12 Körbe draus machen. Und dann kommt es zu dieser langen Brotrede in Johannes 6, wo die Menschen ihn zum Brotkönig machen wollen. Ne? Zu diesem König, der meine Bedürfnisse stillt. Ne? Ich brauche jetzt Brot, ich brauche jetzt Kuscheleinheiten, ich brauche Macht, Ansehen und Geld. Und das ist heute oft auch noch das Bild von Gott, ne? Dieser Wunschautomat. Und wenn dieser Wunschautomat nicht funktioniert, habe ich eine ganz tiefe Krise. Und dann ging es darum, dass viele Jünger gingen in Johannes 6. Und dann hat Jesus seine Jünger auch gefragt, der engere Kreis, es waren wirklich Jünger, die gingen. Wir wissen aus Lukas, dass es 70 Jünger waren und sie gingen weg von ihm, weil es ihm zu hart war, was er gesagt hatte. Und dann fragt er auch seinen engsten Kreis. Und dann war dieses Bekenntnis von Petrus, das haben wir letzte Woche betrachtet. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Johannes 6, Vers 69, sagt es Petrus. Heute wollen wir mal drüber reden, was dieses Bekenntnis eigentlich bedeutet, wenn wir das denn haben. Und darum muss ich heute Morgen auch noch mal die Frage stellen, hast du eigentlich ein Bekenntnis an unseren Herrn Jesus Christus? Ne? Wie geht's dir damit, wenn du seinen Ruf hörst, wenn er sagt, hey, ich habe das ewige Leben und wer an mich glaubt, wird ewig leben. Wenn er sagt, ich bin der einzige Weg, es gibt keinen anderen außer mir, wie geht's dir damit? Wenn er sagt, tue Buße, ne, ändere deinen Sinn, also das griechische Wort tut Buße, was wir ins Deutsche übersetzen, heißt ja Metanoia, und das meint eigentlich Sinnesänderung. Und ich kann meinen Sinn nur ändern, wenn ich plötzlich klar sehe. Und eigentlich ist es ein Richtungswechsel. Ich gehe meinen Weg weg und drehe mich um und gehe wieder auf Gott zu. Das ist Buße, das ist Sinnesänderung. Ich bin bereit, die Sünde zu lassen. Wie geht's dir damit, wenn Jesus ruft und sagt, hey, wenn du zu mir kommst, hast du ewiges Leben und du wirst nicht in die Hölle kommen. Du wirst ewig leben und da werden alle Tränen abgewischt. Oder wenn Jesus auch schon sagt, ich will in dein Leben kommen mit dem Heiligen Geist und dann bist du eine neue Schöpfung. Etwas Neues ist entstanden. Du bist nicht mehr gefangen, sondern du hast ein Leben in Freiheit. Du bist tot für die Sünde, in Römer 6 haben wir das, und du bist frei. Deine Biografie muss keine Macht mehr über dich haben. Alles Schlechte, was du vielleicht bisher gesehen und gehört hast, lässt sich verändern, weil wir einen ganz neuen Blickwinkel bekommen. Aber was bedeutet das für unser Leben? Wie geht es dir mit diesem Ruf Gottes, mit dieser Einladung? Wo es auch mal sagt, Matthäus 11, ihr Mühseligen und Beladenen, wo er ganz genau sieht, wie es gerade läuft, vielleicht auch in unserem Leben. Und was bedeutet eigentlich dieser Ruf, wenn ich den mit Ja beantwortete oder wie Petrus das ja gemacht hat, ne, zu wo sollte ich denn sonst hingehen? Das ist ja eine ganz tiefe Erkenntnis. Wir denken, wir haben immer noch 1000 Optionen, was wir tun können oder machen könnten, aber am tiefsten Punkt wissen wir, es gibt nur einen Weg, nur einen Erlöser und nur einen Retter und das ist allein Jesus Christus. Wo sollte ich hingehen? Und ich hoffe, dass du, egal ob du jetzt vielleicht das erste Interesse an Jesus hast oder schon lange mit Jesus gehst, diese Frage auch klar beantworten kannst, wo gehe ich denn hin in meinem Leben? Und was bedeutet das? Entschuldigung, meine Singstimme leidet ein bisschen. Und wir wollen heute drüber reden, wo Jesus selbst die Antwort gibt, was es bedeutet. Und das sagt er uns in Matthäus 16. Matthäus 16, die Verse 24 bis einschließlich 26. Da sagt Jesus, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Jesus spricht es klar aus. Er sagt, wer mir nachkommen will. Das ist eine Entscheidung. Ich kann mich dagegen entscheiden. Ich kann mich dafür entscheiden. Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der weiß, dass das eine Sache ganz wichtig ist. Und jetzt reden wir doch mal über Nachkommen. Diese tiefe Erkenntnis, dass es ein Aufbruch ist außerhalb meiner Komfortzone. Das merken wir spätestens hier, wo das Kreuz erwähnt wird. Dieses Nachkommen ist eine Entscheidung, ich will aus meiner Komfortzone herauskommen und geistlich mit Jesus Christus leben, wie er das machen kann. Aber das geht nur, wenn ich eine völlig überwältigende Entdeckung gemacht habe. Wenn ich genau das merke, was Petrus bemerkt hat, nämlich dass das, was ich da habe in Jesus Christus, alternativlos ist. Wohin sollte ich sonst gehen? Und dann ist Aufbruch möglich. Diese Entscheidung für Jesus, wo Jesus sich ja immer schon für mich entschieden hat, ne? Das ist ja schon immer da gewesen. Wenn Johannes das schreibt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, erwidern wir diese Liebe. Wir erzeugen sie nicht von Gott, die Liebe zu uns, sondern wir erwidern sie, weil er uns schon immer geliebt hat. Und wir dürfen mit Liebe darauf antworten und es fängt mit dieser Entscheidung an. Auch hier nochmal die Frage, ist Jesus für dich alternativlos oder gibt es da dennoch andere Alternativen? Ist Jesus für dich eine Option unter vielen oder ist es wirklich dieser einzige Weg, dem ich nachfolgen will? Oder was für, ich nenne sie mal, Krücken im Leben brauchst du, damit dein Leben funktioniert? Es ist dein Auto, es ist dein Haus, deine Beziehungen, deine Freundschaften oder ist Jesus der einzige Weg? Ich glaube, und da bin ich auch tief überzeugt, dass Jesus nicht will, dass es uns im Leben besser geht, sondern dass es im Leben vorangeht. Wir denken oft, dass unser Leben besser wird. Es kann sein, es wird auf jeden Fall mal mit einer klaren Perspektive geprägt, nämlich dass ich weiß, wo ich hingehe. Aber Jesus will, dass unser Leben vorangeht, nämlich im Evangelium und in meinem geistlichen Leben. Und genau das ist es, was Jesus auch getan hat. Und dass wir auch gerade in unseren Zeiten eigentlich ein klares Bekenntnis umso mehr brauchen. Aber natürlich auch mit dem Wissen, dass Jesus das alles, was auch jetzt gerade passiert, in der Welt, in unserer Welt angekündigt hat. Von Kriegsgeschrei, von Auseinandersetzungen. Und dass es so kommen muss, damit etwas vollendet ist, damit etwas endet, aber was anderes beginnt. Und das ist gut, was dann beginnt. Und darum ist auch Gott unsere Freude. Nehemia 18, ne? Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist auch unsere Perspektive mit diesem Aufbruch. Und natürlich hilft es natürlich auch immer wieder zu sehen, wer ist da unser Vorbild in diesem klaren Bekenntnis zu Gott. Und das ist Jesus Christus. Er ist unser Vorbild, weil er genau das gelebt hat, bis zum bitteren Ende. Wir haben das in Philipper 2, 5 bis 11, ne? Bis er dieses Kreuzestod hatte, diese Schande, aber dann auch erhöht wurde. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, der tut ebenso auch der Sohn. Also er sagt, ich schaue auf den Vater und blicke auf ihn. Und wir haben jetzt Christus als Vorbild, auf ihn zu schauen, wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat. Wer mir nachkommen will, heißt nämlich, dass wir Jesus nachkommen. Ich finde es immer so toll, es gibt ja mittlerweile viele Rubriken, 1000 Follower bei YouTube, Twitter und solchen Dingen. Es gibt Rubriken, wie jemand einem folgen kann. Da kriegt man jede News mittlerweile, wie der Mensch aufs Klo geht, wie der Mensch seine Schuhe bindet und so weiter. Ganz wichtig, elementare Dinge und man könnte dem Ganzen folgen. Und ich kriege immer gleich eine Nachricht, wenn sich was Neues ergeben hat. Twitter, ne, da zwitschert das Ganze und so weiter. Ganz wichtige, elementare Sachen. Aber Jesus nachkommen heißt, dass wir dann immer wieder reinschauen, uns updaten durch die Bibel, wie Jesus gelebt und gehandelt hat. Und es ist dieses Schöne, wo er sagt, ich mache das, was der Vater mir sagt und ihr dürft mir nachkommen, ihr dürft mir nachfolgen. Und Nachfolge ist immer etwas Nahes bei Jesus. Das ist nicht, dass ich sage, Jesus, geh mal du ein paar Meter vor, ein paar Kilometer, sondern es ist ganz nah. Es ist dieses Bild an der Hand des Vaters, es ist dieses Bild bei ihm sein. Oder wie Jesus es mal so schön sagt in Johannes, bleibt bei mir, indem ihr meine Gebote haltet und mich liebt. Und wir haben dieses Gotteswort, wo wir immer wieder schauen können, wie Jesus gehandelt hat. Und es ist natürlich diese tiefe Erkenntnis, wem er nachkommen will, der weiß, ohne Jesus geht das nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5, wo Jesus sagt, wenn du versuchst, das selber geistlich anzugehen, diese Dinge, dass es vorangeht, dann wird es schwer. Eigentlich unmöglich, sind wir ehrlich. Aber wenn du mit mir gehst, dann schaffen wir das gemeinsam, im Gebet, im Ringen. Wir haben gerade schon vom Uwe gehört, die Wichtigkeit der Gemeinde. Ja, was ist denn Gemeinde? Wir ringen gemeinsam den Auftrag Gottes, nämlich, dass es vorangeht mit dem Evangelium. Und wir ringen gemeinsam, dass wir eben immer Christus ähnlicher werden, weil das ist ja Nachkommenschaft. Ich komme ihm nach, wenn ich ihm ähnlicher werde. Und das ist Gemeinde, dass wir da gemeinsam drum ringen, beten, vergeben, lieben, kämpfen. Aber es ist diese Frage, wie hat Jesus gelebt und gehandelt? Und wisst ihr, was ich so schön finde, wenn wir Jesus als Vorbild haben, als diesen Typos, das war ursprünglich der Stempel und das ist der Typ, kommt daher, das ist der jemanden Eindruck hinterlassen, das ist der Typos. Und welchen Eindruck hinterlässt bei dir Jesus? Ich glaube, das Spannende ist, wenn wir an Jesus denken, denken wir immer erst an diese Wunder. Auch ans Kreuz natürlich ganz wichtige Dinge. Aber wenn wir in die Bibel auch reinschauen, sehen wir zum Beispiel, dass Jesus auch mal müde war und erschöpft. Johannes 4, er musste durch Samarien gehen, das habe ich schon erwähnt, wenn es heißt, er musste, dann war klar, Gott wollte das und da war er müde und durstig, das heißt, er hat sich auch ausruhen müssen. Er hatte 70 Jünger, wurde dann auch weniger, das haben wir auch schon gehört, aber er hat nur einen engen Kreis von 12 und er hat einen ganz speziellen Kreis von 3 gehabt, um die er sich speziell gekümmert hat, mit denen er, die er auch speziell zugerüstet hat. Also Jesus hatte da auch Grenzen und er hat die auch gelebt, auch in der Abhängigkeit zum Vater, weil er eben auch ganz Mensch war. Und das macht mir so Mut, wo wir immer denken, wir müssen mal alles vollbringen, machen. Auch die Dinge müssen geistlich selber vorangehen und ich muss doch jetzt, ich finde es so schön, ich muss doch jetzt vergeben. Das ist eine tiefe theologische Erkenntnis. Aber da fehlt eine wichtige Komponente. Ich brauche Jesus dafür. Denn Jesus zeigt mir, wie das funktioniert. Und das ist wichtig für uns. Wir haben Begrenzungen, vielleicht auch bei Organisationen, wie ich zum Beispiel. Lass mich nichts organisieren, die Welt geht unter. Vielleicht bei Menschen, vielleicht bei anderen Dingen. Aber auch das ist Nachkommenschaft, dass wir das erkennen und wissen, es ist in Ordnung. Darum haben wir zum Beispiel auch Gemeinde, weil wir uns ergänzen. Ich kenne hier wunderbare Organisatoren. Also einen kann ich schon mal nennen, es fängt mit J an, hört mit Onas auf. Und der kann das, der macht das, zack, zack. Wo ich mich noch frage, wie öffnen wir diese Excel-Tabelle, ist der schon durch, top. Und so sind wir als Gemeinde in Ergänzung, nämlich dass wir gerade auch unsere Schwächen gegenseitig stärken können, indem wir aufeinander uns verlassen können. Jesus sagt, wenn mir jemand nachkommen will, verleugne er sich selbst. Jetzt kommt der spannende Punkt. Was heißt denn das, sich selbst verleugnen? Weiß ich nicht mehr, wer ich bin? Nein, es geht darum, dass ich sage Nein zu meinem Willen und Ja zu Gottes Willen. Das ist das, was Jesus gemacht hat im Garten Gethsemane, wo er gesagt hat, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, aber dein Wille geschehe. Ich gebe mich komplett in die Hand Gottes. Und das ist das, wer sagt, verleugne sich selbst. Nein zu meinem Willen, ja zu Gottes Willen. Das schenkt uns aber auch eine unglaubliche Offenheit gegenüber das, was manchmal auch in unserer Welt so passiert und vorangeht. Wo wir nicht ständig ins Stolpern kommen, weil es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle oder wünsche. Wo wir nicht ständig hängen bleiben und sagen, warum ist das jetzt so? Sondern weil wir Offenheit haben, ich bin da jetzt, weil Gott mich vielleicht gerade in diesem Moment dort haben will. Und ich möchte nochmal das aufgreifen, was ich auch schon gesagt habe. Gott will nicht, dass es uns gut geht, sondern Gott will, dass es vorangeht. Mit dem Evangelium, aber auch mit unserem geistlichen Leben. Und es gibt da Dinge, die immer wieder spannend sind, wo er sagt, bist du bereit, mir zu folgen? Und das immer wieder bei diesem Bekenntnis von Petrus. Wir wissen, dass es da Höhen und Tiefen gibt. Er hat ihn auch dreimal verleugnet, noch trotz des Bekenntnisses. Alles vor der Ausschüttung des Heiligen Geistes, muss man fairer halber aber auch noch sagen. Aber er kennt unsere Kämpfe. Und dann sagt Jesus, ne, er verleugnet sich selbst. Und jetzt kommt etwas und, da gehört etwas dazu. Also ich sage Nein zu meinem Willen, Ja zu Gottes Willen und nehme etwas auf mich. Jetzt habe ich mir immer gewünscht an dieser Stelle, ich nehme was auf mich, vielleicht die Bibel, ein neues Auto oder sowas. Ich nehme auf mich eine völlig neue Hypothek für ein zweites Haus. Nein, er nehme auf sein Haus, nein, sein Kreuz. Und folge mir nach. Ich weiß, dass wir, wenn wir heute aufs Kreuz blicken, etwas sehen, was zusammengefasst Liebe, Glaube und Hoffnung ist. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus das Kreuz hier erwähnt, explizit gegenüber denen, die nachkommen wollen, ist es erstmal ein Tötungsinstrument. Da kommen wir nicht drum rum. Es ist ein Tötungsinstrument und es ist unangenehm, sein Kreuz auf sich zu nehmen zu dieser Zeit. Und das war den Jüngern durchaus klar. Wir denken dann nochmal in diesem jüdischen Kontext. Die Juden haben zu dieser Zeit, wenn sie getötet haben, was sie ja nicht durften, weil die Römer offiziell die Macht hatten, gesteinigt. Aber das Kreuz war die allerschlimmste Tötungsart, die es zu der Zeit gab. Die Römer hatten es nicht erfunden, das hatten schon die Assyrer gemacht, sowas. Aber es war die grausamste Art und die demütigendste Art. Man wurde nackt gekreuzigt, man ist langsam gestorben. Und als Jesus das sagt, nehme sein Kreuz auf, war auch klar, was er damit meint. Ich habe mich immer gefragt, was bedeutet es denn eigentlich praktisch für unser Leben? Oder vielleicht, was sind die Maße dieses Kreuzes? Und ich finde, da gibt es einen Bibelvers, der das ganz gut umschreibt, nämlich Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was ich an diesem Vers so mag, ist, dass denen, die Gott lieben, also die in einer Beziehung zu ihm stehen, alle Dinge zum Guten mitwirken. Nicht, dass alles gut ist, verspricht die Bibel auch nicht, sondern dass die Dinge zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was heißt denn zum Guten mitwirken? Das heißt, dass wir in mancher Not, in manchem Kreuz, ich mache das jetzt mal, wie es hier im Kontext auch steht, wir erkennen, wer wirklich der Herr ist im Leben und wir erkennen, was wirklich wichtig ist. Was hält mich nur hin und was ist wirklich wichtig für die Ewigkeit? Was ist wirklich wichtig für mein Leben? Meine Beziehung zu ihm. Und das ist das Kreuz aufnehmen. Das bedeutet auch erstmal leiden, kämpfen, rudern. Ich weiß, wir hören es nicht gerne und ich höre das unheimlich gerne auch selber, wenn ich Predigten höre, wenn mir jemand zusagt, du Jesus ist lieb dich, der ist da an deinem tiefsten Punkt, lass dich von seiner Liebe einspinnen. Ja, gerne, aber das Evangelium ist da weitaus mehr. Das negiert nicht die Liebe Gottes oder dass er bei uns ist. Aber bei diesem Bekenntnis zu Jesus muss uns klar sein, was klar formuliert ist und was ich so schön finde an dieser Stelle, das ist nicht mal das Kleingedruckte. Wir denken ja immer oft bei so Hintergangenen, wir werden so das Kleingedruckte, kommt jetzt. Nein, das hat Jesus klar formuliert. Und Leiden gehört dazu. Und ich kann euch meine persönliche Geschichte gerade erzählen. Ich habe jetzt eine lange Biografie die letzten Wochen mit dem Zahnarzt mitgemacht. Ja, also wenn der Zahnarzt vor dir steht und sagt, Herr Idunitsch, die Anästhesie scheint bei Ihnen nicht zu funktionieren. Ich zitiere ihn übrigens, diesmal habe ich so viel dabei, damit könnten wir einen Elefanten abschießen. Da habe ich gesagt, danke. Aber es hat nicht funktioniert. Ne? Und nach 2 Stunden in diesem Folterinstrument des Stuhles, wo ich ich konnte nicht mehr. Und er sagte, Sie melden sich, wenn es weh tut. Ne? Witzig, dann stopfen Sie ja den Mund voll. Gell? Aber... Nein, ich musste nur die Hand heben. Ja. Und nachdem er das erste Mal angefangen hat und diese erste Schmerzwelle überstanden hatte, dann kam der nur rein in den Raum und ich schon, gar nicht mehr. Ja, das macht was, Leiden. Zahnarzt ist jetzt nicht das, um was es letztendlich im Evangelium geht. Aber wenn wir das in Bezug aufs Kreuz machen, müssen wir uns doch mal fragen, was muss eigentlich sterben in meinem Leben, wenn wir das Kreuz als Tötungsinstrument sehen, damit Christus leben kann? Was muss sterben in meinem Leben, damit Christus vollkommen, vollkommen leben kann, damit er mehr Gestalt in meinem Leben gewinnt. Was muss weg aus meinem Leben? Vielleicht falsche Ansichten über Gott, dass Gott mein Wunschautomat ist, dass Gott da ist, dass es mir immer gut geht. Das steht so nicht im Evangelium. Er will sicher nicht, dass es uns schlecht geht, aber er weiß, dass wir Teil einer gefallenen Welt sind, wo es Tod, wo es Leid, wo es Krankheit gibt. Vielleicht auch falsche Ansichten über mich. Da haben wir einen Gott, der sagt, du bist wunderbar gemacht und ich bin ständig damit beschäftigt, ihn zu kritisieren in seinem Werk. Ist ja nichts anderes, wenn ich sage, ich sehe furchtbar aus, ne? Es ist furchtbar, eigentlich kritisiere ich damit ja Gott. Du hast einen Fehler gemacht, die sehen alle toll aus, aber hier, da hast du wohl so ein Sonntagsprodukt gehabt. Vielleicht auch über Sünde. Vielleicht gibt es doch da Bereiche, wo wir tolerant gegenüber Sünde sind, also durchaus bereit sind zu ertragen, notfalls auch zu leiden. Und dann sagen müssen, das muss weg. Falsche Beziehungen oder falsche Vorstellungen in unserem Leben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in einer Vorstellung wirklich kranken, denn es ist nämlich die Vorstellung, dass es keinen Tod gibt in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Es kommt so oft vor, dass wir das völlig außen vor lassen und damit auch wichtige Fragen gar nicht angehen. Wenn wir ehrlich sind, laut der Schrift, ne, können es jederzeit. Weiß ich denn, was ich denn für eine Krankheit in mir trage? Weiß ich denn, ob ich morgen nicht über einen Zebrastreifen unbedacht gehe? Und dann schieben wir die Dinge immer raus und denken, ich habe ja hier noch ewig Zeit. Und ich glaube, das sind manchmal falsche Vorstellungen, die auch sterben müssen. Gott hat eine Antwort auf die Frage des Todes. Er hat gesagt, wenn du an mich glaubst, wirst du ewig leben. Der zweite Tod wird nicht die ewige Trennung von Gott sein. Es wird nicht der Weg in die Hölle sein. Aber ist es gegenwärtig in unserem Leben oder schieben wir die Dinge immer wieder raus? Und nochmal, Jesus will, dass es vorangeht, Evangelium und geistlich. Wo haben wir die Prioritäten gesetzt? Ich finde das Thema ganz spannend, Gemeinde. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gemeinde so ein Luxusprodukt ist, ne? So nebenbei wie Modellbauverein und jetzt gehe ich halt noch in die Gemeinde, was soll ich sonntagmorgens machen, das Fernsehen ist furchtbar, Netflix funktioniert nicht, also komme ich halt her. Aber was ist Gemeinde? Wenn die Bibel davon spricht, dass wir ein Leib sind, ne? Leidet einer, leiden alle, wird einer erhöht, werden alle erhöht. Was ist Gemeinde für uns? Ist es diese tiefe Verbundenheit? Ist es das, dass wir im Prinzip den Himmel auf Erden hier ja schon widerspiegeln? Oder ist Gemeinde für dich immer alles per Handbremse? Erst mal gucken, wie es läuft. Und ich hau mal ganz langsam, so Stück für Stück taste ich mich rein und warte letztendlich schon ab, dass irgendwas kommt, was mir nicht gefällt. Und Rückzug auf allen Positionen. Was ist Gemeinde? Falsche Vorstellungen, die sterben müssen. Das geistliche Ziel von Jesus Christus ist, und das sagt er mal in Matthäus 5, 48, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist das Ziel von Jesus mit dir. Und was meint er denn jetzt? Vollkommen meint nicht ohne Sünde, da würde sich die Bibel widersprechen, sondern reif und vollständig in der Ebenbildlichkeit Gottes. Dass wir reif sind als Geistliche, dass wir nicht nur Milch brauchen, sondern auch mal Schwarzbrot aushalten, dass wir wachsen können mit dieser Entscheidung, Moment mal, ich weiß ja, wo ich hingehe und ich weiß, was mein Ziel im Leben ist und ich weiß, dass Christus der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel, über Zahnschmerzen und ich weiß das und da sollen wir immer stärker vorangehen, das ist es, heilig vollkommen. Was ist denn heilig? Abgesondert von Sünde? Und berufen, mit ihm zu leben, als seine Werkzeuge der Gerechtigkeit, so schreibt es der Römerbrief in Römer 6. Jesus ist gefolgt und er hat immer das gemacht, was der Vater ihm gesagt hat und wir dürfen Jesus folgen als Vorbild. Aber ich habe es schon angesprochen mit diesem sich selbst verleugnen und Christus nachfolgen. Das geht ja nur, wenn ich weiß, ich habe da einen kostbaren Schatz oder das Beste auf der Welt in diesem Universum, in dieser Geschichte, die es jemals gab, gefunden. Und um dir das wieder ein bisschen vor Augen zu führen, habe ich einen schönen Vers aus Zephania 3,17. Da steht, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet, er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Der Herr, dein Gott. Wir merken schon, im Alten Testament ging es auch immer nur um eine Sache, nämlich um Beziehung. Mein Gott, ne? Und er ist in deiner Mitte, er ist da. Und wisst ihr, was ich so schön finde? Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Ne? Er freut sich an dir. Und am schönsten, und das wisst man selber, als Elternteile freuen wir uns, wenn die Kinder das machen, was wir ihnen sagen. Ne? Am besten schon unaufgefordert. Ich merke das daheim, Thema Geschirrspüle. Die läuft durch, ratternd und so weiter. Ich lasse sie immer leicht offen und das soll sie anlocken, ne? Damit sie wissen. Ja, ich hab das immer wieder gesagt, bitte räumt sie aus, bitte räumt sie aus. Mittlerweile reicht schon, wenn ich den Lockruf mache und die Maschine aufmache, dann komme ich zurück und sie ist ausgeräumt. Top, so muss das laufen. Übrigens, das ist geistliche Entwicklung. Übrigens auch für uns, ne? Nicht, dass wir immer denken, Christus muss uns dazu führen und reden, sondern dann, wenn wir anfangen, selber aus uns heraus mit Christus an der Hand die Dinge anzugehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn diese Sachen in Fleisch und Blut übergehen. Wenn es zur Handlung wird, zur automatischen Handlung, dass ich anfange zu lieben, zu vertrauen. Und wisst ihr, er freut sich ja über uns, auch wenn Kinder genau das tun, was der Vater will. Da freut sich Gott. Und ich finde es schön, dass ich Gott eine Freude machen kann, indem ich anfange zu lieben, zu vertrauen, zu vergeben. Das freut Gott. Und ist das nicht schön? Ich finde es übrigens an dieser Stelle in Zephania sehr schön. Er schweigt in seiner Liebe. Das klang erst mal so komisch, aber wisst ihr, was damit eigentlich gemeint ist? Vielleicht kennt ihr das noch, die frisch Verliebten. Du kannst dich stundenlang schweigend angucken. Das ist dieses andächtige, oh, bist du schön. Oh, bist du schön. Das ist dieses schweigend, ne? Dieses andächtige, dieses, man braucht nichts außer den anderen und die Luft zum Atmen maximal. Und das ist hier gemeint, er schweigt in seiner Liebe, er kann andächtig in voller Liebe auf dich schauen. Wenn die Beziehung dann länger geht, dann fallen uns ja manche Dinge wieder auf, gell? Die fallen ja die Haare aus, irgendwas. Und solche Sachen. Aber das ist bei Gott nicht so. Er ist voller Freude und andächtig. Und darum ist er auch unser Vorbild, wo er weiß, dass der Vater ihn liebt. Und ich habe schon angesprochen, Jesus schläft, er ist müde. Und ich finde diese Stelle so schön im Sturm, in Matthäus, wo er da ist. Warum kann Jesus schlafen auch in diesem Sturm? Weil er weiß, er ist in der Hand des Vaters. Weil er weiß, der Vater ist da, darum kann er auch im Sturm schlafen. Die Jünger schieben Panik. Die sagen ja dann letztendlich, kümmert es dich denn nicht, dass wir hier ersaufen? Und dann sagt Jesus, was ist los? Es ist doch nur ein Sturm. Und das ist auch geistliches Leben. Es ist nur ein Sturm. Und das ist immer aus der Sicht Gottes. Und das ist das, wo es bei uns vorangehen darf, wo wir sehen dürfen. Ich habe über dieses Geistliche gesprochen und Jesus will auch, dass dieses Evangelium vorangeht. Ich finde es schön, wenn wir die Bibel betrachten, auch wie Jesus gelebt hat. Er hat die Menschen gesehen, die keiner gesehen hat. Er ist dorthin gegangen, hat sein Kreuz auf sich genommen, ne, zu den Zöllnern. Ich habe den letzten, da kam, ich glaube, The Chosen heißt es. Kann man drüber reden, über die Serie. Was ich aber an dieser Szene, die ja nicht biblisch ist, muss man jetzt mal sagen. Aber was ich so schön fand, er hat Matthäus den Zöllner berufen. Und ein Jünger stand daneben, wahrscheinlich der Zelot. Und er stand so daneben, Matthäus, folge du mir nach. Ein Römer stand noch davor als Hauptmann und hat gesagt, nö, der ist Zöllner, der kommt doch jetzt nicht. Und der Matthäus, und der neben Jesus so, der nicht. Jesus, der nicht, der ist Zöllner. Ich fand es so dieses Totale, und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch so war, der war total platt. Den doch nicht. Guck mal, wie der aussieht, wie der riecht und so weiter, wie der ist. Den doch nicht. Und dann hat Jesus, wie schon gesagt, frei, aber er hat gesagt, ich habe doch dich auch berufen. Und da hat er nichts mehr gesagt. Das fand ich ganz spannend, gell? Also es ist auch teilweise sehr humorvoll, wie schon gesagt, ich bin da immer kritisch. Aber es war eine schöne Szene, wo man sieht, wo Jesus gerufen hat, wo für uns heute, klar hat er den Zöllner gerufen, ne? So ein ganz normaler Beruf. Nee, war es nicht ganz so. Es war ein sehr schwieriger Beruf für einen gläubigen Juden. Und wir dürfen immer vorstellen, der Rest der Bande war alles gläubige Juden und sie mussten oft kämpfen. Aber er ist dorthin gegangen. Und wenn zum Beispiel der Wille des Vaters ist, dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der will, dass Menschen gerettet werden. Das Evangelium, die frohe Botschaft. Und nochmal, wir haben eine wunderbare, frohe Botschaft voller Hoffnung, Liebe, Glaube, Perspektive. Und das ist die Botschaft unserer Zeit. Wir brauchen keine politischen Botschaften, wie es besser wird. Auch keine Konzepte. Wir brauchen das Evangelium umso mehr. Und dann sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen wird es finden. Denn was wird aus einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Wo Jesus sagt, sein Leben verlieren, aber damit alles gewinnen. Alles gewinnen in Christus. Und ich habe das vorher schon angesprochen, es ist die Erkenntnis, was haben wir denn mit Jesus und in Christus? Wir haben die Perspektive Ewigkeit, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Der Philipperbrief spricht dann in Philipper 3,20 vom Bürgerrecht im Himmel. Du gehörst da rein, also nicht zu verwechseln mit dem Bürgerrecht, das ist bei McDonald's, sondern das Bürgerrecht im Himmel. Du gehörst in den Himmel, du hast das Recht dazu. Das ist die Garantie, das ist unsere Perspektive. Und dann ist es noch eine völlig neue Perspektive in Christus, weil er sagt, wenn wir aufgeben und verlieren, gewinnen wir alles. Und was ist es denn? Ich finde es so schön, in 2. Korinther 3 steht es mal, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt. Aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Das ist die Perspektive, die wir in Christus haben. Klar sind wir bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Das wird dich nicht das ewige Leben kosten. Wir sehen jetzt gerade keinen Ausweg, aber es heißt nicht, dass es da keinen gibt, nur weil wir ihn jetzt gerade nicht sehen. Und das ist dieses in Christus. Vielleicht siehst du gerade keinen Ausweg, vielleicht weißt du nicht, wie das ausgehen soll, aber es heißt nicht, dass Gott da nicht einen Ausweg hätte oder kennt. Verfolgt, aber nicht verlassen. Verfolgt auf vielerlei Hinweise. Es kann sein, dass Menschen, Christen, Geschwister in dieser Welt werden verfolgt, weil sie glauben. Es kann natürlich auch sein, dass wir verfolgt werden von Problemen, Sorgen und Ängsten. Aber Christus hat uns nie verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Ja, wir werden hingeworfen werden und es tut weh. Aber wir werden nie ausradiert werden, weil Christus die Hand drauf hat. Das ist das, was er meint, verliert um mein Willen, wird es finden, das wahre Leben in einer unglaublichen Freiheit. Frage, bereit nachzukommen, bereit ihm nachzufolgen und bereit das Kreuz auf sich zu nehmen und bereit Dinge sterben zu lassen. Das ist die große Frage, die ich heute Morgen stellen möchte. Erkannt, wenn man da eigentlich gefunden hat, was das eigentlich ist. Und ich weiß, wir kennen alle theologischen Wahrheiten und kennen vieles. Oh, was sind wir wunderbare Theologen. Aber weißt du eigentlich, was du da in Christus hast? Und weißt du eigentlich, mit was du, wenn du an Jesus glaubst, versiegelt worden bist, mit dem Heiligen Geist selber? Das ist diese unglaubliche Gnade, die wir erfahren haben. Christus lebt in uns. Und wenn es um Vergeben oder Lieben geht, ist es immer abhängig von ihm. Und wenn Paulus das auch ruft, in Hebräer 12, deshalb lasst uns auch uns, da wir einst so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um die vor ihm liegende Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hier wird beschrieben, was das Kreuz auf sich nehmen bedeutet für uns heute. Nämlich, indem wir anfangen, jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde, nämlich dieses umstrickende Sünde ist das, was uns ins Straucheln bringt, was uns zu Fall bringt. Nicht, was uns verloren macht, aber was uns immer wieder zu Fall bringt. Und das in diesem Kontext, wo es um einen Lauf geht auf Christus zu, ist es ganz schlecht, wenn man die Füße gebunden hat und laufen will. Klar, man kann hüpfen, aber das kostet mehr Kraft, ist schwierig. Darum sollen wir das ablegen. Und was sollen wir tun? Mit Ausdauer laufen. Ja, es ist Ausdauer. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Gemeinde. Wenn wir das als Lauf betrachten, unser Leben, so wie es dieser Text durchaus hergibt, dann sind wir dazu da, dass wir gemeinsam laufen. Und die Stärke beim gemeinsamen Lauf ist, dass der eine mal besser laufen kann, der andere schlechter, aber der eine, der besser läuft, in dem Moment den anderen motivieren kann. Lauf weiter, hör nicht auf zu laufen. Und wie geht das, dieses Laufen? Es geht hier um einen Marathon, einen langen Lauf. auf den wir auch nämlich hinblicken, auf das Ziel, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt ist ja das Spannende, das ist ja genau das, was Jesus sagt, ne? Was muss sterben, damit er leben kann. Weil er hat es angefangen und er ist guter Zuversicht. Philipper schreibt das, dass er es auch zu Ende bringt. Er ist es, der unseren Glauben angefangen hat. Ich kann gar nichts aus mir erzeugen. Ich habe gesagt, Christus, ich will mit dir leben und jetzt komm rein. Was muss weg, was muss sterben, damit ich wirklich laufen kann? Und er ist der Vollender. Und dann auch wiederum das Vorbild, was in diesem Text steht, ne, der im vorliegenden Freude willen die Schande nicht achtet und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten Gottes. Ich finde es so spannend, dass es um Freude geht. Jesus wusste, was er mit dem Kreuz bewirkt. Jesus wusste, was das Kreuz macht mit der Menschheit und der Menschheitsgeschichte. Und um dieser Freude willen hat er das erduldet. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Text, wo das Ziel ja vorgegeben ist. Was glauben wir, was wir können oder tun können, um unser Leben zu retten, außer sich voll und ganz Jesus Christus anzuvertrauen? Was glauben wir, was wir tun könnten, damit dieses Leben so wunderbar wird, wie wir es uns vorstellen, bis wir zu der Erkenntnis kommen, so wird es nicht funktionieren? Und ist es die Erkenntnis, dass wir auf den Anschauen, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, und sind wir bereit, nachzukommen, sich selbst zu verleugnen und das Kreuz auf uns zu nehmen? Das ist individuell, aber für uns auch als Gemeinde. Denn, und damit will ich auch schließen, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Das wahre Leben ist nur bei Jesus Christus. Jetzt kommen wir zur spannenden Frage. Glaubst du das? Die Frage stellt Jesus öfters. Oder umformuliert, wie es im Griechischen auch absolut üblich ist, vertraust du mir in diesem Weg des Lebens, wo es nur ein Ziel geben kann, nämlich Jesus Christus, das ewige Leben und nicht die ewige Verlorenheit in der Hölle, sondern das ewige Leben im Himmel bei Jesus Christus. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du das so klar formuliert hast, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Dass wir, wenn wir dir nachfolgen wollen, auch bereit sind, uns selbst zu verleugnen und das Kreuz auf uns zu nehmen. Und du siehst, was da vielleicht gerade ist in unserem Leben, was sterben muss, damit du vollkommen leben kannst, damit wir immer dir ähnlicher werden, damit diese Gemeinschaft auch in der Liebe zusammen wächst und dass wir das widerspiegeln, was wir einmal haben werden, nämlich in der Ewigkeit, in der Gemeinschaft mit dir. Danke, Jesus, für deine klaren Worte. Danke, dass wir uns gegenseitig unterstützen dürfen im Gebet und in der Liebe. Und danke, Herr, dass du einfach der bist, der es macht, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.